Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Detlef Karg am Mikrofon. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu 30 Minuten Informationen aus Politik und Zeitgeschehen hier im Deutschlandfunk. Wir schalten gleich nach London zum NATO-Gipfel. Auch der amerikanische Präsident ist dort und nutzt die Gelegenheit, um weiter in alle Richtungen auszuteilen und Statements via Twitter zu verteilen. Unter anderem droht er Frankreich wegen dessen geplanter Digitalsteuer mit Strafzöllen. Auch dazu gleich mehr. Hierzulande beschäftigt uns einmal mehr, wie sicher noch öfter in den kommenden Tagen, die innerparteiliche Diskussion der SPD. Weitere Themen sind die aktuelle PISA-Studie, die Empfehlungen der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, die teilweise Verfassungswidrigkeit des bayerischen Integrationsgesetzes und der Madrider Klimagipfel. Im Anschluss an diese Sendung folgt dann der Hintergrund, heute mit der Frage, ob die sogenannte Bioökonomie eine Chance oder ein Irrweg ist. Die NATO steht unter Druck. Zum einen fehlt in einer multipolaren Welt der klare Gegner, sowie in den überschaubaren früheren Zeiten. Zum anderen gibt es mehr als genug internen Ärger, wie die Kritik der Amerikaner an zu geringen Verteidigungsausgaben, vor allem Deutschlands, der Unmut über den Einmarsch der Türken in Syrien und deren Kauf russischer Flugabwehrraketen, sowie die weiterhin angespannte Lage im Verhältnis zu Russland und über allem der militärische Aufstieg Chinas, dem vor allem die USA mit Stärke begegnen wollen. 70 Jahre Jubiläum, aber wenig Grund zu feiern. Jörg Münchenberg in London. Wie ist die Stimmung?
Naja, Sie haben es schon gesagt, Herr Karg, also die Stimmung ist verhalten. Es gibt viel Streit, Sie haben die Themen angesprochen, da ist der Einmarsch der Türkei eben in Nordsyrien, da gibt es immer noch den Knatsch über die Verteidigungsausgaben und da ist natürlich die Äußerung des französischen Präsidenten Macron über den Hirntod der NATO. Das sind alles Themen, die hier in London doch ziemlich kontrovers diskutiert worden. Also insofern würde ich sagen, von Feierlaune jetzt hier zum 70-jährigen Jubiläum ist eigentlich ziemlich wenig zu spüren.
Ja, Sie haben es angesprochen, viel zu tun für die NATO. Es gab heute erste bilaterale Treffen verschiedener Vertreter. Was ist da heute als erstes auf Arbeitsebene rausgekommen?
Also jetzt am Nachmittag gab es ein Treffen in Downing Street Number 10, also am Amtssitz von Premier Boris Johnson, mit dabei der türkische Präsident Recep Erdogan, der französische Präsident Macron und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da ging es natürlich auch um den Konflikt zwischen der Türkei und Nordsyrien, also der Einmarsch der türkischen Truppen dort. Man muss sagen, Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber das ist natürlich ein Thema, das ja auch in der NATO für sehr viel Unmut gesorgt hat. Der ist ja als völkerrechtswidrig kritisiert worden, auch von der Bundeskanzlerin, und ist ja auch ein Grund für die umstrittene Einordnung der NATO als Hirntod durch Macron und auch umstritten der Kauf von russischen Abwehrraketen durch Ankara. Man muss sagen, Erdogan selbst hat den Druck auf die NATO seinerseits jetzt kurz vor seinem Abflug nach London nochmal erhöht. Er fordert nämlich, dass die kurdische Miliz YPG in Nordsyrien als Terrororganisation eingestuft werden soll. Ja, und zieht die NATO da nicht mit, dann droht Erdogan damit, dass er das Vorhaben der NATO, dass man den Schutz für die baltischen Staaten und Polen gegen Russland verstärken will, dass er da das blockieren würde. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie tief doch mittlerweile das Zerwürfnis ist und ob da heute Nachmittag wirklich eine Annäherung erreicht werden kann, das bleibt wirklich abzuwarten.
Was bleibt noch auf der Agenda? Macron bleibt ja bei seiner Hirntod-Aussage und hat damit erneut den amerikanischen Präsidenten provoziert. Beide sind ja eigentlich die Hauptkontrahenten auf diesem Gipfel, kann man das so sagen?
Also, was ja schon interessant ist, dass jetzt plötzlich Macron so ein bisschen der Bad Guy geworden ist, denn der amerikanische Präsident hat jetzt plötzlich die NATO, die er ja noch vor kurzem selbst als obsolet bezeichnet hat, die hat er plötzlich jetzt als großartig bezeichnet. Er sagt, er sei der größte Fan der NATO. Umgekehrt musste sich Macron doch sehr scharfe Worte heute anhören für seine Hirntod-Äußerung. Trump sagte, diese Äußerung sei bösartig, beleidigend und gefährlich und legte dann gleich nochmal nach und hat gesagt, gerade ein Land wie Frankreich habe ja mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und sei auf die NATO dringend angewiesen. Also der hat dann nochmal ordentlich nachgetreten. Es gab dann eben am Nachmittag einen bilateralen Austausch. Da fiel es im Tonfall, war man dann etwas konsilianter. Aber Sie haben es gesagt, Macron bleibt letztlich dabei bei seiner Haltung. Er fordert, dass die NATO stärker darüber diskutiert, wo will sie hin, was ist die Zielsetzung. Auch das Verhältnis zu Russland müsse geklärt werden. Also das sind alles gewichtige Themen, die man sicherlich jetzt auch bei diesem Gipfeltreffen wird nicht ausräumen können.
Sie werden das Treffen weiter begleiten, Jörg Münchenberg. Vielen Dank nach London. Kaum in London angekommen, nutzte Trump die öffentliche Bühne nicht nur für seine Ansichten in Sachen NATO und Weltpolitik. Nein, zuvor und auch jetzt schon wieder drohte er ganz nebenbei Frankreich Strafzölle wegen dessen geplanter Digitalsteuer an. Denn Digitalkonzerne sind eine tragende Säule der US-Wirtschaft. Frankreich hingegen ist einer der größten Exporteure von Luxusgütern wie Kosmetik, Wein und natürlich Champagner. In Paris könnten also bald die Korken leiser knallen, wenn man sich nicht einigt. In Brüssel hat hingegen die EU-Kommission Frankreich Unterstützung zugesichert. Aus unserem dortigen Studio meldet sich Peter Kapern.
In Paris war es noch nicht hell geworden, da saß Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bereits in einem Radiostudio, um auf die jüngste handelspolitische Attacke aus den USA zu antworten. Nie, nie, nie werde Frankreich von dem Ziel ablassen, dass Digitalkonzerne ihren fairen Anteil an Steuern bezahlen. Insgesamt droht die Trump-Regierung mit zusätzlichen Zöllen im Umfang von 2,4 Milliarden Dollar. Und zwar wegen der französischen Digitalsteuer. Die nämlich diskriminiere die großen amerikanischen Konzerne Google, Facebook, Apple und Amazon, so die US-Regierung. Stimmt gar nicht, konterte Bruno Le Maire heute früh im Radiointerview.
Elle vise entreprises américaines, elle vise aussi des entreprises chinoises ou des entreprises européennes. Donc elle n'est pas discriminatoire.
Die Steuer ziele auf US-Unternehmen ab, aber genauso auf chinesische oder europäische Digitalkonzerne und deshalb sei sie nicht diskriminierend. Er habe bereits mit Brüssel telefoniert, so Le Maire, und von dort die Versicherung erhalten, dass die EU gemeinsam auf die US-Strafzölle reagieren werde.
Il y aurait bien une riposte européenne et une riposte fort.
Es würde eine europäische, eine starke Antwort geben, so der Finanzminister. Was die EU-Kommission ein paar Stunden später in Form eines Treuegelöbnisses untermauerte.
In this, as in all other trade-related matters, the European Union will act and react as one.
Wie in allen Handelsfragen werde die EU auch in diesem Fall als Einheit agieren und reagieren, so Kommissionssprecher Daniel Rosario. Die Geschütze für die nächste Runde im Handelsstreit sind also beiderseits des Atlantiks in Stellung gebracht. Und die könnten auch noch in einem weiteren Fall zum Einsatz kommen. Die EU habe längst nicht alle illegalen Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus abgebaut, hatte die Welthandelsorganisation WTO gestern entschieden. Ein Fehlurteil, so die EU-Kommission heute.
The panel has made a number of serious legal errors in its assessment.
Eine Reihe gravierender Fehler habe die WTO bei der Beurteilung des Sachverhalts begangen. Brüssel prüft deshalb, in Revision zu gehen. Das könnte sich allerdings als unmöglich herausstellen, denn die USA blockieren derzeit die Berufung neuer Richter für das WTO-Berufungsgremium. Bleibt Washington bei dieser Blockade, ist dieses Gremium in wenigen Tagen entscheidungsunfähig wegen Richtermangels. Das kommt der US-Regierung durchaus entgegen. Sie prüft jetzt die wegen der Airbus-Subventionen verhängten Strafzölle im Umfang von bislang 7,5 Milliarden Dollar noch einmal aufzustocken. Deshalb plädiert Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses, dafür, das WTO-Urteil anzuerkennen.
Und daran müssen wir uns halten und auch sehen, dass wir diese Subventionierung hinreichend ändern, sodass die Übereinstimmung mit WTO-Recht gegeben ist.
Soweit dieser Beitrag von Peter Kapern. Die SPD ist und bleibt auf der Suche, denn nachdem das neue Spitzenduo mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken feststeht, ist natürlich alles andere als ein Abschluss in der innerparteilichen Debatte um den Kurs der Partei erreicht. Ein Weiter-so in der Großen Koalition soll es nicht geben, ein einfaches Ende scheint aber ebenso unwahrscheinlich. Wie also soll der Leitantrag für den Parteitag aussehen, der am kommenden Freitag beginnt? Nun melden die Nachrichtenagenturen soeben, dass auf dem Parteitag auf keinen Fall abgestimmt werden soll über das Ende oder das Weiter in der Großen Koalition. Und nun hat auch noch Juso-Chef Kevin Kühnert angekündigt, für den Parteivorstand zu kandidieren. Unser Korrespondent Frank Kapellan bringt in seinem Beitrag die Gemengelage auf den Punkt.
Die CDU erhöht den Druck auf die Sozialdemokraten, greift sich ein zentrales Thema der Genossen heraus. Angela Merkel war ihrem Vizekanzler im laufenden Mitgliedervotum entgegengekommen. Olaf Scholz konnte den Kompromiss über die Grundrente als Erfolg verbuchen, weil die Union auf die umfangreiche Bedürftigkeitsprüfung verzichtete. Jetzt aber kündigt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im NTV-Interview an, die Grundrente erst einmal auf Eis zu legen.
Bei der Grundrente haben wir gesagt, wir werden in das parlamentarische Verfahren erst dann einsteigen, wenn klar ist, dass diese Koalition noch fortgesetzt wird.
Das geht gar nicht, kontert Manuela Schwesig über Twitter. Solche Drohungen sind unanständig gegenüber Menschen, die dringend auf die Grundrente warten. Wir haben die Rente nicht für die GroKo verhandelt, sondern für die, die leider darauf angewiesen sind. erklärt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die maßgeblich an den Verhandlungen mit der Union beteiligt war. Allerdings warnen auch führende Sozialdemokraten, sollte die SPD mittelfristig die Koalition verlassen, bekommen wir die Grundrente nicht. So etwa der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs gegenüber dem Deutschlandfunk.
Das ist keine ganz einfache Operation, weil auch da die Union es nicht unbedingt will. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Mitglieder meines Parteitages die Grundrente aufs Spiel setzen werden.
Die noch amtierende SPD-Spitze versucht unterdessen, gemeinsam mit den künftigen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einen sogenannten Leitantrag für den Parteitag zu formulieren, eine Empfehlung an die Delegierten, wie es denn mit der Koalition weitergehen könnte. Klar ist, dass die beiden neuen Zugeständnisse der Union brauchen. Sebastian Hartmann, Vorsitzender des mächtigen Landesverbandes NRW, der das jetzt gewählte Team offen unterstützt hatte, mahnt zur Geschlossenheit. Ansonsten machten die Gespräche mit der Union keinen Sinn. Wenn man miteinander in Verhandlungen gehen will, braucht es auch entsprechenden Rückhalt und Rückenwind. Die SPD hat durchaus das Recht, den Koalitionsvertrag weiterzuentwickeln, bekräftigt auch Parteivize Ralf Stegner.
In diesem Koalitionsvertrag gibt es eine Revisionsklausel. Da steht unter anderem drin, dass nicht nur Bilanz gezogen wird zur Halbzeit wie ein Buchhalter, sondern dass wir auch bei neuen Fragen oder Dinge, die sich neu ergeben, auch zu neuen Antworten kommen müssen.
Sollte das neue Führungsduo allerdings bei Maximalforderungen bleiben, könnte es vor dem Bruch der Koalition schon den eigenen Finanzminister in den Rücktritt treiben. Olaf Scholz würde eigene Prinzipien verraten, sollte er sich auf eine Abkehr von der schwarzen Null einlassen. Ein Investitionspaket mit einem Volumen von 50 Milliarden Euro jährlich, wie von Norbert Walter-Borjans ins Gespräch gebracht, würde aber genau das bedeuten.
Aus Berlin informierte Frank Kappelan. Schlechter als beim letzten Mal, aber doch nicht so schlecht, so liest sich die Kernbotschaft der aktuellen PISA-Studie, wenn es um die deutschen Schulleistungen geht. Immerhin liegen diese noch über dem OECD-Durchschnitt. Sorgen bereitet aber, dass ein Fünftel der über 15-Jährigen hierzulande nur mangelhaft lesen kann. Dabei ist Sprache der Schlüssel zu jeglicher Art von Bildung. Christiane Habermals aus unserem Berliner Studio fasst die Ergebnisse und Reaktionen zusammen.
Deutsche Schülerinnen und Schüler liegen in allen drei getesteten Feldern Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften zwar über dem Durchschnitt der OECD-Länder. Aber ihre Leistungen bleiben im internationalen Mittelfeld, weit abgeschlagen von der Spitzengruppe aus Teilen Chinas, Hongkong und Singapur sowie Estland, Kanada und Finnland. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ist dann auch alles andere als zufrieden.
Wir wollen, und ich glaube, das muss unser Anspruch sein, ein wirklich exzellentes Bildungsniveau haben. Wir wollen in die Spitze der PISA-Studie aufsteigen. Wir scheuen den Vergleich nicht mit den ganz Leistungsstarken. Da wollen wir hin.
Weltweit nahmen rund 600.000 15-Jährige aus 79 Ländern am Test teil. Aus Deutschland waren es rund 5.500 Schülerinnen und Schüler aus allen Schularten. Der Schwerpunkt lag, wie zuletzt im Jahr 2009, im Bereich Lesen. Das Ergebnis: 11,3% erreichten sehr gute Leseergebnisse, 4% mehr als noch vor 10 Jahren. Erneut ist aber auch der Anteil der Jugendlichen in Deutschland mit nur sehr geringen Lesefähigkeiten größer geworden. Jeder fünfte 15-Jährige ist demnach nicht in der Lage, den Sinn von einfachen Texten zu erfassen oder zu reflektieren. Auch in Sachen Leselust fallen die deutschen Jugendlichen im internationalen Vergleich ab. Mehr als die Hälfte, 50,3%, gab an, ich lese nur, wenn ich muss. Lediglich ein Viertel erklärte, dass Lesen zu den liebsten Hobbys gehöre. International war das jeder Dritte. OECD-Vize-Generalsekretär Ludger Schuknecht kritisierte, dass von der positiven Dynamik in der deutschen Bildungspolitik nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 nicht mehr viel zu spüren sei.
Diese Verbesserungen sind zum Stillstand gekommen und in den letzten beiden PISA-Zyklen ist die Leistung tatsächlich zurückgegangen. Im Lesen stagnieren die Fortschritte der letzten beiden Zyklen und in Mathematik und Naturwissenschaften sind Deutschlands Ergebnisse wieder auf dem gleichen Niveau der ersten PISA-Zyklen Mitte der 2000er Jahre.
Abgefragt wurde auch, was die Jugendlichen denn lesen. Bei Romanen und Fiktion hat sich wenig verändert. Rund ein Drittel liest Bücher, genau wie 2009. Doch vor 10 Jahren gaben noch über 60% der Jugendlichen an, mehrmals im Monat eine Tageszeitung zu lesen. Diese Zahl hatte sich jetzt mehr als halbiert. Stattdessen wird mehr gechattet und online gelesen. Vor diesem Hintergrund sei es besorgniserregend, so OECD-Vize Schuknecht.
Dass nur jeder zehnte Schüler in Deutschland in der Lage war, Tatsachen von Meinungen aufgrund von impliziten Hinweisen zum Inhalt oder zur Quelle der Information zu unterscheiden. Dieses Ergebnis ist in den meisten OECD-Ländern ähnlich. Aber es gibt auch Länder, in denen das besser ist. In Kanada, Estland, Finnland, Singapur und den USA demonstrieren mehr als einer von 7 Schülerinnen die Fähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden.
Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, erklärte, die Ergebnisse seien weniger auf die Qualität der Schulen als auf einen zunehmenden Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund zurückzuführen. Laut OECD sei die Zuwanderung jedoch nur zum Teil für die Ergebnisse verantwortlich. Andere Länder würden mit diesen Herausforderungen weitaus besser zurechtkommen.
Christiane Habermals informierte. Handlungsbedarf besteht also weiterhin im Bereich der Bildung für unsere Kinder. Handlungsbedarf besteht für sie aber auch in einem ganz anderen, einem dunklen und traurigen Feld, nämlich dem des sexuellen Kindesmissbrauchs. Während manche Einrichtungen wie die katholische Kirche zu spät, aber immerhin an die teilweise Aufarbeitung gehen, stehen andere Institutionen da noch weit hintan. Genügend Mittel, Einbindung der Opfer und Transparenz forderte heute in Berlin die unabhängige Kommission zur Aufklärung sexuellen Kindesmissbrauchs, ein sperriges Wort. Mehr von Marie-Therese Harassim.
Ausreichend Geld, Einbindung der Opfer und Transparenz, das sind die wichtigsten Empfehlungen einer unabhängigen Kommission für die Aufarbeitung von Kindesmissbrauch. Täter müssten benannt und Taten aufgeklärt werden. Wichtig sei auch eine aufgeschlossene Haltung gegenüber den Rechten der Betroffenen. Aufarbeitungsprozesse müssten von Anfang an öffentlich gemacht werden. Nur so können Strukturen aufgedeckt werden, die zum Missbrauch an Kindern beigetragen haben. Per Brieken, der Direktor des Instituts für Sexualforschung und forensische Psychiatrie und Mitglied der Kommission, forderte außerdem:
Niedrigschwellig und unabhängig muss das Angebot sein. Beispielsweise können eben spezialisierte Fachberatungsstellen auch als Anlaufstelle dienen.
Weiterhin sei es wichtig, dass die Vernetzung unter den Betroffenen gefördert werde. Und Institutionen müssen gedrängt werden, Missbrauchsfälle proaktiv aufzuarbeiten, nicht erst nachdem erste Fälle publik geworden sind. Für die Kommission unter dem Vorsitz von Sabine Andresen war wichtig,
dass betroffene Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, im Verein, in der Schule, in der Heimerziehung, ein Recht auf Aufarbeitung haben.
Die Empfehlungen dienen daher der Anerkennung des Leids der Opfer. Sie sind nicht dafür da, die Institutionen zu rehabilitieren, mahnte Andresen. Die vorgestellten Empfehlungen richten sich an alle Institutionen: Sportvereine, Schulen, Musikvereine und Kirchen. Aufarbeitung ist heute so wichtig wie damals, so Andresen weiter, denn sie sei wesentlich für den Kinderschutz.
Und das korrespondiert damit, dass Institutionen und Verantwortliche, die dort tätig sind, die Pflicht zur Aufarbeitung haben.
Auch vom Staat forderte die Kommission verstärktes Handeln. Im Bereich der Prävention müsse mehr passieren. So sollten Konsequenzen aus den Aufarbeitungsprozessen gezogen, Fachberatungsstellen gestärkt und Maßnahmen zum Kinderschutz verbessert werden. Laut Brieken glaubt die Kommission, dass
Präventionsmaßnahmen ohne eine solche Aufarbeitung nicht verhindern können, dass eine verborgene Geschichte weiterhin wirksam ist und eben in die Gegenwart hineinreicht. Wir haben keine Alternative dazu aufzuarbeiten, wenn wir zu Veränderungsprozessen kommen wollen, in denen sich Leid nicht immer wieder wiederholt.
Die heute vorgestellten Empfehlungen sollen den Institutionen, die sexuellen Missbrauch aufarbeiten wollen, eine Hilfe sein. Aber sie sollen auch den Opfern eine Orientierung geben, die ihr Recht einfordern wollen.
Der Beitrag von Marie-Therese Harassim aus Berlin war das. Es ist 18.28 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Das bayerische Integrationsgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Aha, werden Sie als Hörer außerhalb Bayerns denken. Und jetzt? Tatsächlich aber berührt das Gesetz natürlich Punkte, die in ganz Deutschland bei der Integration von Ausländern relevant sind. Worum es im Einzelnen geht und was die Richter in Bayern moniert haben, sagt uns unser Landeskorrespondent Michael Watzke.
Vor dem ehrfurchteinflößenden Justizpalast in München steht heute eine schlichte weiße Holzbank. Aber obwohl die Sonne herrlich strahlt, sitzt auf der Bank niemand. Denn in altdeutscher Schrift steht auf der Rücklehne: nur für Menschen ohne Migrationshintergrund. Das Ganze ist eine Protestaktion der Linken und von Flüchtlingsorganisationen. Im Justizpalast, in Raum 270, geht es sachlicher zu, aber durchaus auch emotional, zum Beispiel bei Gülseren Demirel.
Also erstens freue ich mich, dass wir einen Teilerfolg erzielt haben. Also wir haben mit unserem Ziel jetzt das Gesetz so, dass es nicht in Kraft tritt, das konnten wir nicht verhindern. Aber ich denke, der Teilerfolg macht uns sehr optimistisch.
Demirel ist Münchner Landtagsabgeordnete der Bayerischen Grünen. Sie vertritt die Klage ihrer Partei gegen das Bayerische Integrationsgesetz. Soeben hat Gerichtspräsident Peter Küspert in dunkelblauer Robe das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs verkündet. Küspert hält 3 von 22 Artikeln des Gesetzes für verfassungswidrig. Gülserin Demirel findet,
dass das Verfassungsgerichtshof eigentlich auch der Staatsregierung eine symbolische Ohrfeige verpasst hat, indem sie gesagt hat, Leitkultur und diese ganzen Integrationsdefinitionen sind eigentlich gesetzlich gar nicht richtig überprüfbar.
Tatsächlich haben die Richter weder für noch gegen die Leitkultur geurteilt. Küspert hatte gesagt, der Staat habe das verfassungsmäßige Recht, Integrationsziele zu formulieren und ihnen auch einen Namen zu geben, solange Leitkultur nicht zu Assimilation führen solle, sei aus juristischer Sicht nichts gegen den unjuristischen Begriff Leitkultur einzuwenden. Was die Richter aber eindeutig als Verfassungsbruch sehen, ist Artikel 11 des Integrationsgesetzes. Dort schreibt der bayerische Staat den öffentlich-rechtlichen Rundfunkorganisationen in Bayern, also dem Bayerischen Rundfunk, vor, er müsse in seinem Programm die Leitkultur und ihre Ziele unterstützen. Muss er nicht, sagt Richter Küspert und fügt donnernd hinzu, in Bayern gilt Rundfunkfreiheit. Gut so, sagt Gülserin Demirel.
Die Rundfunkanstalten, was für uns ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Klageschrift war, dass sie dadurch auch ihre Neutralitätspflicht verlieren, hat das Verfassungsgerichtshof auch sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass wir da Recht haben.
Schräg gegenüber der grünen Landtagsabgeordneten sitzt Tobias Reiß, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion. Sollte er soeben tatsächlich eine juristische Ohrfeige kassiert haben, so lässt er es sich zumindest nicht anmerken.
Ja, der Verfassungsgerichtshof hat das Integrationsgesetz in seinen wesentlichen Teilen bestätigt. Es besteht ja aus 22 Vorschriften, nur 2,5 davon sind kritisch eingeordnet. Das heißt, der bayerische Weg, Integration zu fördern, aber auch den Respekt vor unserer Werteordnung einzufordern, dieses gegenseitige Miteinander wurde vom Verfassungsgericht bestätigt.
Klar ist, das Gesetz muss noch einmal im Bayerischen Landtag verhandelt und verändert werden. Wann das geschehen soll, ist offen. Vor 3 Jahren hatte es bei der Verabschiedung des jetzigen Gesetzestextes stundenlange Rededuelle bis tief in die Nacht gegeben. Das könnte auch diesmal passieren.
Michael Watzke berichtete aus München. Und zu diesem Thema, wie zu anderen Themen, hören Sie nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk einen Kommentar. Wir blicken noch einmal kurz nach Berlin, denn das nächste Thema könnte vielleicht außenpolitische Bedeutung erlangen. Im Fall des sogenannten Tiergartenmords, bei dem ein Georgier getötet wurde, vermuten die Behörden Auftragskiller aus Russland. Der Generalbundesanwalt wird nun ermitteln. Arne Hell mit weiteren Informationen.
Es ist unter anderem eine Faxnummer, die bei den Ermittlern den Verdacht bestärkt haben soll, dass russische staatliche Stellen mit dem Mord zu tun haben könnten. Eine Faxnummer, die der mutmaßliche Mörder verwendet haben soll, als er sein Visum für die EU beantragt hatte. Diese Nummer führt nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zu einem Unternehmen in Russland, das wiederum mit dem russischen Verteidigungsministerium zusammengearbeitet haben soll. Ein weiteres Indiz: Die russischen Behörden hatten vor ein paar Jahren in einem anderen Mordfall selbst nach dem mutmaßlichen Attentäter gefahndet. Plötzlich war diese Fahndung allerdings eingestellt worden. Der Verdacht: Der Mann könnte für Attentate rekrutiert worden sein. Eingereist nach Deutschland ist er dann im August dieses Jahres mit einer gefälschten Identität. Sollte die Bundesanwaltschaft den russischen Staat tatsächlich für den Mord verantwortlich machen, könnte das für das deutsch-russische Verhältnis ernsthafte Konsequenzen haben.
Soweit Arne Hell. Gestern kündigte Maltas Premier Muscat seinen Rücktritt an, aber erst für den Januar oder vielleicht doch noch etwas später. Jedenfalls viel zu spät nach dem Auftragsmord an der Journalistin Galizia vor 2 Jahren, in den die maltesische Regierung verstrickt ist. Was im Süden dauert, ging heute im Norden ganz schnell und der Anlass war nicht annähernd so gravierend. Finnlands Premier Antti Rinne ist zurückgetreten. Einzelheiten von Carsten Schmiester.
Auslöser der Regierungskrise war ein kleiner Streik, aber eben einer mit unerwarteten Konsequenzen. 700 Paketsortierer der staatlichen finnischen Post sollten neue Arbeitsverträge und weniger Geld bekommen. Sie traten in den Ausstand. Es gab Solidaritätsstreiks anderer Gewerkschaften. Busse fuhren nicht, Flüge fielen aus, am Ende dann eine Einigung. Die neuen Verträge wurden nicht wirksam. Doch dann eskalierte der Streit um die Rolle der linksliberalen Koalitionsregierung unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Hatten er und eine Ministerin vorher vom Postdeal gewusst? Hatten sie dem Vorstand grünes Licht gegeben? Die Ministerin trat zurück. Rinne gab an, er habe nichts von den Vertragsplänen der Postspitze gewusst. Doch das Dementi überzeugte weder die Opposition noch die Zentrumspartei, den größten Koalitionspartner. Man habe das Vertrauen in Rinne verloren, so Zentrumschefin Katri Kulmuni gestern Abend. Die Zentrumspartei ist dieser Regierung und den sie tragenden Parteien weiterhin sehr verpflichtet. Aber wir misstrauen einer bestimmten Person. Unser Vertrauen in die Regierungsspitze ist einfach nicht mehr da. Und wir hoffen nun, dass die Sozialdemokraten darauf reagieren. Das taten sie aber nicht, jedenfalls nicht zunächst. Sie zögerten. Selbst Grüne, Linke und die Schwedische Volkspartei stellten sich hinter den erst seit einem halben Jahr amtierenden Regierungschef, hinter den ehemaligen Gewerkschaftsführerinnen. Dessen noch in der Nacht erwarteter Rücktritt kam auch zunächst nicht, folgte dann aber doch mit leichter Verspätung. Rücktrittsschreiben heute an den Präsidenten, der akzeptierte und bat die Regierung, bis zur Wahl eines neuen Regierungschefs oder einer neuen Regierungschefin geschäftsführend im Amt zu bleiben. Im Anschluss trat Rinne vor die Presse. In den letzten Tagen ist viel über das Vertrauen in mich gesprochen worden. Drei Koalitionspartner und meine Partei, die SDP, hatten volles Vertrauen, aber von Seiten der Zentrumspartei lag Misstrauen in der Luft. Dieses Misstrauen haben sie heute beschrieben. Und nach diesen Antworten musste ich überlegen, was das für die Regierungsarbeit bedeutet. Ich habe mich dann zum Rücktritt entschlossen. Die Regierung selbst soll nun aber offenbar gerettet werden. Das sagen alle Koalitionäre, auch die aufmüpfige Zentrumspartei. Und dafür gibt es einen ganz entscheidenden Grund. Denn Neuwahlen wären das sichere Aus. Die Koalition hätte nach aktuellen Umfragen keine Mehrheit mehr. Stärkste Partei würden die rechtspopulistischen Finnen. Nach dem Motto, es bleibt alles anders, wird deshalb jetzt nach Rinne-Nachfolgern gesucht. Dabei wird der Name der erst 34-jährigen Verkehrsministerin Sanna Marin von den Sozialdemokraten am häufigsten genannt. Finnland hat noch bis Jahresende den EU-Ratsvorsitz inne. Sie werde sich der Verantwortung nicht entziehen, sagte Marin, nach ihrer eiligen Rückkehr aus Brüssel noch auf dem Flughafen von Helsinki.
Ein Rücktritt in Helsinki, Carsten Schmiester berichtete. Der Weltklimagipfel in Madrid hat begonnen. Das Mammutereignis hat viele Facetten und Programmteile. Kein Wunder bei über 25.000 Teilnehmern, die mit oder ohne Flugscham dorthin gereist sind. So genau weiß man das natürlich nicht. Heute ging es dort vor allem um die neu vorgestellten globalen Wetterdaten. Mehr von Georg Ehring.
Das zu Ende gehende Jahrzehnt hat wie die fünf Dekaden zuvor wieder Hitzerekorde gebrochen. Das Jahr 2019 wird dabei als das zweit- oder drittwärmste seit Beginn der Messungen in die Geschichte eingehen, so die vorläufigen Daten der Meteorologischen Weltorganisation WMO. Für eine genaue Einordnung fehlen noch die Daten aus November und Dezember, doch die werden nichts Wesentliches ändern. Petter Ritallas, der Generalsekretär der WMO.
We have seen 1.1 degree warming worldwide so far since 19th century. So that's the.
Wir haben bisher eine Erwärmung um 1,1 Grad weltweit seit dem 19. Jahrhundert. Das ist die genaue Zahl. Wir erleben nun mehr Wetterkatastrophen, mehr Überflutungen, mehr Stürme, Hitzewellen und Dürren.
We have seen an increase in the amount of storms and also increase in the amount of heat waves and also drought events.
Das bisher wärmste Jahr war 2016, geprägt von einem außerordentlich starken El Niño-Ereignis, einer Erwärmung der oberen Schichten in großen Regionen im Pazifischen Ozean. 2019 war in dieser Hinsicht neutral, weder El Niño noch La Niña, also eine Abkühlung in dieser Region, war zu beobachten. Die Ursachen für den Temperaturanstieg sind für die WMO klar. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre nimmt weiter zu, sowohl bei Kohlendioxid, das etwa zwei Drittel zur Erwärmung beiträgt, als auch bei den anderen wichtigen Treibhausgasen, Methan und Lachgas, zeigt der Trend weiter nach oben. Zu den wichtigsten Folgen dieser Entwicklung gehört der Anstieg des Meeresspiegels, der schneller vonstatten geht als früher geschätzt. Waren es im vergangenen Jahrhundert noch 1 bis 2 Millimeter pro Jahr, sind es inzwischen 3 bis 4 Millimeter. Der Weltklimarat IPCC hält für das Jahr 2100 einen Anstieg um insgesamt mehr als 1 Meter für möglich. Die Meere weltweit haben sich inzwischen um etwa 0,5 Grad erwärmt. Das sorgt auch dafür, dass das Wasser sich ausdehnt. Außerdem, so Petter Ritallas, auch die großen Eismassen weltweit schmelzen schneller. In Grönland hat sich das Tempo der Schmelze in den vergangenen 10 Jahren nahezu verdreifacht. Auch in der Antarktis hat das Eis zu schmelzen begonnen. Diese Prozesse treiben den Anstieg des Meeresspiegels für lange Zeit an. Die WMO äußert sich schon seit Jahren bei Klimakonferenzen zum Stand der Erwärmung. Und natürlich wünscht sie sich mehr Aufmerksamkeit bei den Delegierten, die dann darüber befinden, was im Kampf gegen den Klimawandel passieren soll. Auf die Frage, ob ihre Stimme überhaupt Gehör findet, antwortet Petteri Tallas eher diplomatisch. Es gibt keinen Grund, völlig pessimistisch zu sein und zu denken, dass nichts passiert. Es passiert schon etwas, doch bisher passiert viel zu wenig.
Soweit dieser Bericht von Georg Ehring und damit endet diese Ausgabe der Information am Abend hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Detlef Karg. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend.